Also ein ehemaliger CEO von Google hat mal gesagt, ihr müsst um eure Privatsphäre kämpfen, sonst werdet ihr sie verlieren. Also wir sind dafür verantwortlich.
Hey Europa, was geht? Wir machen euch fit für die Europawahl.
Hey Leute, ich bin Madeleine, Volontärin bei Salon 5. Und wie ihr bestimmt mitbekommen habt, dreht sich gerade alles um die Europawahl. Wir haben uns die Frage gestellt, was tut die EU eigentlich für euch Jugendliche? Und deshalb nehmen wir uns heute ein oft unterschätztes Thema vor. Im Alltag begleiten uns TikTok und Instagram. Wir haben Apps auf dem Handy, die unsere Bilder optimieren oder kaufen online ein. Dabei geben wir auch unsere persönlichen Daten preis. Aber was passiert damit eigentlich? Und was macht die EU für den Schutz unserer Daten im Internet? Darüber spreche ich heute mit einer Expertin. Möchtest du dich einmal selbst vorstellen?
Ja, hallo, ich bin Antje Kaiser und komme vom Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit in Mecklenburg-Vorpommern. Und dort bin ich vor allem zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, aber auch ganz viel Medienbildung. Wir machen nämlich schon seit über 12 Jahren Medienbildungsprojekte, klären darüber auf, warum der eigentlich langweilige Datenschutz denn doch so wichtig ist.
Hey Antje, danke, dass du dir heute Zeit nimmst für uns. Ich würde gerne mal wissen, was heißt denn eigentlich Datenschutz?
Ja, also ganz viele Menschen, egal ob jung oder alt, verwechseln den Datenschutz immer ganz schnell mit der Datensicherheit. Das ist natürlich ein riesengroßer Aspekt, ne? Wenn meine Passwörter nicht ordentlich sind oder ähnliches, also und ich meine Daten an sich selber nicht schütze, dann brauche ich halt auch die Datensicherheit. Der Datenschutz bedeutet allerdings eher, da kommen wir so aus, sag ich mal, so einer ethischen Fragerichtung. Was passiert denn eigentlich, wenn mich Unternehmen in Schubladen stecken, mich analysieren wollen, mir daraufhin personalisierte Werbung anbieten, ist ja vielleicht noch das eine. Das andere und kritischer wird schon eher, wenn ich einen Job nicht bekomme deswegen oder meine Versicherungsrate höher ist, weil mein Scoring-Wert zu hoch ist. Also da ändern wir uns so ein bisschen in dem, wie fühle ich mich eigentlich, wenn ich mich beobachte, also ne, wie verhalte ich mich, wenn ich mich beobachtet fühle. Und aus der Richtung kommt sozusagen der Datenschutz daher und möchte genau dieses Grundrecht für sowohl junge Menschen als auch Ältere, völlig egal, eben schützen.
Okay, ich glaube, da hast du unsere nächste Frage schon so ein bisschen angerissen. Und zwar würde ich gerne wissen, warum Datenschutz für Jugendliche, aber vielleicht auch vor allem für Minderjährige wichtig ist.
Genau, die DSGVO, also die Europäische Datenschutzgrundverordnung, schützt nochmal die Wert, also die Person. Personenbezogene Daten von Kindern unter 16 extrem, also Anbieter, die diese Daten verwenden wollen, müssen sich eigentlich strengeren Regeln unterwerfen. Warum eigentlich, kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal dazu. Genau, und so wichtig ist es natürlich, dass, ich sag mal, unsere Kinder und Jugendlichen heutzutage nicht als komplett gläserne Menschen schon irgendwie aufwachsen. Und deswegen ist es eben von uns als Gesellschaft und als Erwachsene wichtig, dort Regularien zu schaffen, die vielleicht für Jugendliche nicht immer nachvollziehbar sind oder als ein bisschen sperrig wirken. Die Ausmaße jedoch können sie halt ganz schlecht irgendwie einschätzen, was das eben heißt, wenn sie in 10 Jahren, weil es Profile über sie im Netz gibt, irgendwie deswegen keinen Job bekommen. Und das macht es so ein bisschen schwierig, genau dort anzusetzen. Und deswegen hat der Gesetzgeber eben gesagt, es ist ganz wichtig, dass die Kinderdaten noch einmal mehr geschützt sind.
Ah, okay, und warum ist das quasi von der EU geregelt? Also warum gibt es Datenschutz auf EU-Ebene?
Ja, eigentlich müsste es das weltweit sogar geben, ne? Wir sind im großen WWW, sag ich mal. Also die Unternehmen sitzen überall. Es ist aber schon erstmal ein riesengroßer Vorteil, dass es seit 2018 sozusagen umzusetzen und seit 2016 offiziell überhaupt erstmal EU-weit einheitliche Grundregeln überall gibt. Und dass eben nicht ein Anbieter aus Malta meinetwegen, weil dort die Datenschutzregeln viel lockerer waren, als sie in Deutschland waren, sich dort niedergelassen hat und deswegen bestimmte Sachen umgehen kann. Oder aus Irland, ne, wo eben die Großen ja sitzen, mit ihren EU-Außenstellen sozusagen, also Google, Meta und Co. Von daher ist es schon wichtig, dass es sozusagen einheitliche Grundregeln für ganz Europa gibt, sodass sich jeder dran halten kann und muss.
Und das heißt aber, dass diese Regeln nur innerhalb der EU gelten. Wie ist es denn, wenn ein Unternehmen, sagen wir mal, aus Asien, aus China, und müssen die sich auch daran halten, wenn die hier auf dem Markt, sag mal, Apps auf den Apps haben oder sowas?
Das ist eine schwierige Frage. Also ja und nein. Im ersten Moment, erstmal würde ich sagen nein. Ne? Sie können die App auf den Markt bringen und wenn sie benutzt wird, so wie der Run sozusagen auf TikTok losging, dann kommt da keiner, sag ich mal, um die Ecke. Natürlich ist so ein bisschen Gesetzgebung und auch Rechtsprechung immer ein wenig langsamer in dem Sinne als unsere digitale Welt oder das, was uns umgibt, sozusagen im digitalen Raum irgendwie ist. Also die App gibt es dann schon länger, aber es sind natürlich gerade so erste Bestrebungen, dass beispielsweise TikTok eingeschränkt wird. Weil überhaupt gar nicht dargelegt wird, was dort für Daten gesammelt werden. Und vor allem auch, wir reden hier über einen totalitären Staat, das muss man einfach mal knallhart sagen, welche Daten dort also vom chinesischen Staat auch noch übernommen werden. Also nicht nur das Unternehmen selber, was etwas damit machen kann, sondern auch der Staat selber. Und es ist davon eben auszugehen, dass komplett die Nutzerdaten dort auch nicht nur in unternehmerische Hände, sondern auch in staatlichen Händen ist. Für den amerikanischen Markt gibt es seit im vergangenen Sommer ein Abkommen, ein sogenanntes digitales Handelsabkommen könnte man das nennen. Das heißt also, die Unternehmen aus Amerika haben sich zusammen mit den Menschen aus der EU dazu verpflichtet, bestimmte Sachen einzuhalten, was den europäischen Datenschutz betrifft. Deswegen kam so eine Menge AGB-Änderungen in letzter Zeit immer wieder von ja, Google, Meta, Instagram und Co., um sich dort anzugleichen. Die Regeln sind immer noch nicht so streng, wie sie in Europa sind, aber es ist wenigstens ein allererster Schritt. Und auch das macht sozusagen die EU und der Europäische Datenschutzausschuss, in dem Sinne von uns, die Oberorganisation, versucht eben solche Sachen eben auch auszuhandeln. Also das ist, weil das natürlich schwierig ist, wenn jeder einzelne Staat auf ein Unternehmen wie Meta mit Instagram irgendwie zugehen würde und sagen würde, hey, du musst mal deine Datenschutzsachen ordentlich machen, dann würden die einen auslachen. Wenn jedoch die ganzen EU-Staaten kommen und sagen, pass mal auf, so geht das hier bei uns nicht, dann hat das natürlich eine andere Gewichtung.
Das ist gut zu wissen. Ich finde so DSGVO und Digital Service Act, das sind ja irgendwie voll die sperrigen Sachen. Darunter kann ich mir oft nicht so viel vorstellen. Kannst du vielleicht mal irgendwie sagen, was das genau bedeutet und worin da vielleicht der Unterschied liegt?
Ja, also die DSGVO ist auf jeden Fall, also die regelt sozusagen, wie mit personenbezogenen Daten umgegangen werden muss. Also ein Unternehmen, aber auch öffentliche Stellen, wenn die Daten erheben, wie sie damit umgehen müssen, wie sie sie zu schützen haben, was sie einzuhalten haben an sogenannten technischen und organisatorischen Sachen, damit sie eben nicht gehackt werden und die Datenbank eines Unternehmens, sag ich mal, im Netz rumschwirrt, bis hin zu den rechtlichen Regelungen. Und eines der wichtigsten Sachen, die in der DSGVO auch mit drin sind, sind, dass unsere Rechte als Betroffene, also im Gesetz heißt Betroffene, aber als Nutzer und Nutzerin, also viel mehr gestärkt wurden mit der DSGVO. Das heißt, ich kann zum Beispiel von meinem Auskunftsrecht Gebrauch machen und kann sagen, hey, mein Handyanbieter beispielsweise, ne, mein Telefonanbieter, sag mir doch mal bitte, welche Daten du über mich gespeichert hast. Und wenn die nicht von dir sind, also wenn ich die nicht bei dir angegeben habe, dann sag mir doch bitte auch mal, wo hast du denn die anderen Daten her? Von wem hast du die bekommen und warum? Also die müssen halt klar offenlegen, damit ich weiß, genau, wer hat dann eigentlich irgendwie Zugriff auf meinen Namen, meine Musikgeschmack oder ja, was ich bestelle und ähnliches, meine Kontoverbindung. Und das ist ein Verbraucherrecht sozusagen, das viel besser geschützt jetzt ist, das Recht auf Auskunft und dann auch auf gegebenenfalls Löschung oder Berichtigung, wenn nämlich diese Daten falsch sind. Und das ist so etwas, was es vorher in dem Sinne überhaupt so noch gar nicht gab. Und das beinhaltet eben auch ein Stück weit eben das Recht auf Vergessen. Also das heißt, ich kann Google auch sagen, pass mal auf, der Link, der hier zu meinem Sportverein von 2004 führt oder wann auch immer, der ist hier überhaupt nicht mehr aktuell und den Sportverein gibt es meinetwegen auch überhaupt gar nicht mehr, aber er landet oben immer gleich noch sozusagen in der Suchleiste mit drin. Und ich will, dass das gelöscht wird, weil das ist nicht mehr, stimmt nicht mehr und das ist nicht mehr aktuell. Und das sind natürlich Sachen, die machen das ein bisschen greifbarer. Das ist Arbeit, ich sage immer, Datenschutz ist ein Angriff auf unsere Bequemlichkeit, auf unsere digitale Bequemlichkeit. Aber wenn einen das eben wirklich stört, habe ich jetzt Mittel und Möglichkeiten, das zu ändern. Und das gab es halt vorher gar nicht. Genau, und der Digital Service Act, da geht es ja eher darum, nochmal dieses ganze Phänomen, dieses Schneeballphänomen sozusagen von Hasskommentaren, von Postings in irgendeiner Art und Weise zu unterbinden, erst recht, wenn sie eben menschenverachtend, fremdenfeindlich, ja, pornografisch und ähnliches sind. Da stehen wir natürlich so als Datenschützer, also auf der einen Seite menschlich und ethisch total zu verstehen. Die Umsetzung, die technisch dahinter steckt, ist allerdings so ein kleiner Zwiespalt, weil das bedeutet natürlich auch, dass Schlagwörter und gegebenenfalls auch KI im Hintergrund benutzt wird, um diese Sachen herauszufiltern. Das kann man total gut machen, auch vom Datenschutz her. Es muss dann nur offengelegt werden, wie, so dass jeder Nutzer, jede Nutzerin irgendwie einfach weiß, okay, was wird jetzt über mich gespeichert? Wird mein Kommentar durchleuchtet, den ich jetzt hier unter einen Post setze oder ähnliches? Also da sind wir bei so etwas, was ich bei Schulungen ganz oft auch sage von Erwachsenen, da ist Transparenz echt das Schlüsselwort, ne? Und die muss hergestellt werden, damit es auf der einen Seite für den Datenschutz irgendwie okay ist und auf der anderen Seite aber auch das erreicht werden soll, was erreicht werden soll, nämlich dass diese Hasspostings und Schneeballsysteme, die genau wie die Nachrichten nehmen können, wenn die viral gehen, auch einfach gekappt werden können.
Okay, und also wie erfahre ich konkret, welche Daten ein Unternehmen über mich gesammelt hat? Also wie mache ich das?
Also prinzipiell, das geht sogar auch bei Insta, ne? Also auch da sind die amerikanischen Unternehmen verpflichtet, Auskunft zu erteilen. Und man hat beispielsweise am Insta-Account die Möglichkeit, unter den Account-Einstellungen zu sagen, sag mir doch mal bitte, was du alles über mich gespeichert hast. Also so von Werbeanzeigen, Vorlieben, ne? Und so weiter und so fort. Also das kann man sich ja anzeigen lassen. Bei den Apps beispielsweise gibt es das so direkt in der App drinne. Bei Unternehmen, wie gesagt, so der Telefonanbieter oder irgendeine Shoppingseite, kann man das auch entweder meist über die Account-Einstellung machen oder man schreibt ganz einfach, ganz formlos eine E-Mail. Und für Paragraph 15 DSGVO, also ich mache von meinem Auskunftsrecht Gebrauch und möchte bitte wissen, was Sie über mich gespeichert haben. Das reicht schon. Also es muss gar nicht groß ausformuliert sein. Und dann sind die Unternehmen verpflichtet, innerhalb von 4 Wochen, das zusammenzustellen. Sie werden es nicht in Papier drucken. Es wäre auch ökologisch nicht sinnvoll, sondern man bekommt dann eine digitale Datei, damit man das lesen kann, weil es leider meist zu viel ist. Wenn ich das mit Jugendlichen mache, also so in der Berufsvorbereitung, dann üben wir halt auch, ne, wenn ich an Schule mal bin, so eine offizielle Mail eben zu schreiben. Und dann machen wir das mal und dann kriegen die immer einen Schreck, was hinterher so bei rauskommt. Also ich kann das nur jedem empfehlen, mal zu machen. Oder auch die Bank zu fragen, was die über einen gespeichert hat. Ja, auch das ist leider, also was heißt interessant, aber ich glaube, wir können uns das immer gar nicht so vorstellen. Und einiges brauchen sie natürlich, aber anderes sammeln sie, glaube ich, auch nebenbei.
Wow, das ist auch ein bisschen erschreckend, glaube ich. Aber was mache ich denn, wenn die mir keine Auskunft gewähren?
Dann sind wir Datenschutzaufsichtsbehörden da, und man kann sich bei uns also beschweren. Und das ist auch übrigens ein Novum, was die EU und die DSGVO jetzt europaweit hat. Ich kann mich bei der Datenschutzbehörde in meinem Bundesland beschweren, und es wird dann sozusagen untereinander geteilt. Selbst wenn ich in Frankreich oder Italien oder Spanien irgendwie zum Austausch, zum Schüleraustausch oder ähnliches war, keine Ahnung, und dort sind Sachen, dann kann ich mich an meine Aufsichtsbehörde vor Ort wenden, und mich dort beschweren und das eben vorbringen und sagen, ich wollte Auskunft haben und ich bekomme das nicht. Das ist jetzt schon so und so lange her. Und dann werden wir tätig, beziehungsweise meine Kolleginnen und Kollegen. und fordern das Unternehmen auf, weil sie sind dazu verpflichtet. Und wenn es ein Unternehmen ist, droht auch ein Bußgeld. Also eigentlich machen die das in der Regel auch. Es kann gut sein, dass es sich mal verzögert, aber sie sind dazu verpflichtet. Und spätestens, wenn wir dann auf dem Plan sind und sagen, pass mal auf, Auskunft sofort, sonst gibt es eben Bußgeld. Und das wollen die Unternehmen ja auch nicht.
Und wie kann ich diese Datensammlung löschen lassen? Mache ich das genauso mit einer Mail?
Nee, also man muss jetzt mal gucken, genau, was da sozusagen ist an Daten vorhanden ist. Manchmal hilft es sich den komplett, wenn es wirklich der Account, es kommt ja auch immer darauf an, was das für ein Anbieter sozusagen ist, ne? Ich kann beispielsweise, ich sag mal so, wenn ich ein Google-Handy habe mit einem Android drauf, dann kann ich zumindest die personalisierten Werbungsdaten löschen lassen. Das geht meines Wissens auch über meine Apple-ID. Da kann ich auch die personenbezogene Werbungsdaten komplett einmal löschen lassen. Genau, also und Ähnliches gilt meiner Meinung nach auch bei Insta, zumindest wenn man das immer pflegt mit den Werbeanzeigen, dass man das nicht sehen möchte. Die Dienste sind natürlich nicht komplett werbefrei. Also das ist eben auch so ein, sag ich mal, so ein Hin und Her dazwischen. Wir wollen Dienste nutzen und die sollen bitte nichts kosten. Aber ich sag mal, Google, Meta, da braucht man Server, Menschen, ja, Techniker, die das warten, die ganzen Datenströme, die dahinter stecken, auch bei WhatsApp beispielsweise, das muss alles gewartet werden und die Unternehmen sollen das bitteschön auch ordentlich und sicher machen. Aber wir als UserInnen wollen nichts bezahlen. Das funktioniert halt nicht. Also die können sich ja in dem Sinne nur über Werbung und personalisierte Werbung in irgendeiner Art und Weise ja, refinanzieren, damit sie uns das kostenfrei anbieten können. Es geht uns sozusagen auch im Datenschutz immer darum, dass es eben transparent ist, dass ich das weiß. Und das sind so die Sachen. Und ansonsten kann ich auch in meinen Apps mal gucken, in den Einstellungen, welche App greift eigentlich auf welche Daten zurück. Also so der Klassiker ist ja irgendwie, muss ein Spiel auf meine Kontaktdaten zugreifen oder auf meine Bilder und Galerien zugreifen. Also ich kann ja in meinem Gerät, meistens entweder Smartphone oder Tablet, ja auf den Apps genau zu einschneiden, auf was sollen die zugreifen? Das, was sie brauchen, ist natürlich ganz klar. WhatsApp muss auf meine Bilder und Galerien und auf meine Kontakte zugreifen, sonst kann ich das ja gar nicht richtig benutzen. Aber es gibt eben vielleicht andere Apps, die müssen das nicht. Und da muss man sich hinterfragen. Und man muss sich vielleicht auch immer ein Stück weit hinterfragen, warum so die großen Discounter-Apps anbieten und man in den Apps dann bestimmte Produkte billiger bekommt als im Laden ohne. Ja, also, na klar, weil sie nebenbei Daten abgreifen. Also, das ist irgendwie, ich weiß gar nicht wer, ich glaube, so ein ehemaliger CEO von Google hat mal gesagt, ihr müsst um eure Privatsphäre kämpfen, sonst werdet ihr sie verlieren. Also wir sind dafür verantwortlich. Da sind wir auch nicht als Aufsichtsbehörden verantwortlich, ne? Ich muss mich da schon leider selber durchkämpfen. Und das ist immer das, was ich versuche, wenn ich so mit Kindern, aber vor allem, wenn ich mit Jugendlichen arbeite, denen klarzumachen, dass sie auch mit kleinen Steps und mit kleinen Sachen schon erstmal ihre Spuren, die sie, sage ich mal, digital hinterlassen, minimieren können. Wie so eine Sandspur in der Ostsee am Meer oder so, die dann nicht so tief drin ist, sondern vielleicht nur ganz flach ist.
Das ist eine schöne Metapher, muss ich sagen. Wenn diese Daten jetzt gesammelt wurden, was ist denn, wenn die verkauft werden oder dürfen die verkauft werden? Und zwar geht es mir darum, solche Phishing-Mails oder Scam-SMS, die man öfter kriegt. Wie kommen die an meine Daten und ist das erlaubt?
Also, wenn sie es dürfen, dann steht es leider in diesen riesenlangen AGBs drin und dann habe ich denen mit okay und ich stimme den AGBs zugestimmt. Und wenn sie es, das ist also der eine Fall, dass sie dann weitergegeben werden. Das passiert aber auch also immer wieder. Das passiert auch Erwachsenen, genauso wie Jugendlichen. Das ist irgendwie völlig egal. Genau, also das heißt, es lohnt sich nicht, vielleicht nicht die ganzen AGBs zu lesen, aber sich den Punkt einfach immer mal rauszusuchen, ob man auch zustimmt, ob diese Daten auch weitergegeben werden und an wen. Also das ist ja so ein bisschen so die Frage. Es kommt immer so drauf an, was das auch für ein Account ist. Das müssen wir auch jeder für uns selber irgendwie entscheiden und lernen zu entscheiden. Also mit den Jugendlichen ist das für mich auch so der Schlüssel zur Medienkompetenz, ne? Dieses Entscheiden lernen dafür. Genau, also da steht es drin. Und diese anderen Sachen, so wie Phishing-Mails oder so eine Scam-SMS, da ist es oftmals so, dass Datenbanken geknackt wurden und die im Netz im Schwarzmarkt verkauft wurden. Also das ist nicht der Anbieter selber, der die dann verkauft hat, sondern eher, dass ihm die technisch in irgendeiner Art und Weise abhanden gekommen sind. Ja, das und das wird sich, glaube ich, auch nicht. Also es gibt ja, also das Hacking ist ja sozusagen positiv und negativ. Es gibt die Hacker vom CCC, die eher auf Sicherheitslücken aufmerksam machen. Und es gibt eben aber auch welche, die damit Schindluder treiben und Geld verdienen, eben weil sie für solche Listen genau Geld bekommen im Netz. Und das aufzudecken, sage ich mal, oder das ist nicht möglich, glaube ich.
Ja, krass.
Also Nummer blocken bei so SMS, zack, einfach rausschmeißen. Niemand irgendwie, der oder auch mit, also ob mit anonymisierter Anrufnummer, also das sage ich meinen Jugendlichen auch immer, wenn es jemand ist, den ihr wirklich kennt, aus dem realen Leben sozusagen, aus dem Real Life, dann wird die Person es auch wieder versuchen, euch anzurufen. Und ansonsten ist es völlig schnurzegal. Und das ist nicht wichtig.
Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, nochmal zu sagen. Du hast es gerade schon mal angesprochen, Medienkompetenz. Was tut denn Mecklenburg-Vorpommern und die EU, um Jugendliche halt zu sensibilisieren für das Thema?
Also ich kann dazu schon mal einmal sagen, dass es mit der DSGVO wirklich auch festgeschrieben wurde, dass die Aufsichtsbehörden genau darüber aufzuklären haben, bestimmt und Projekte und Ideen zu entwickeln haben in dem Sinne zur Medienkompetenz und genau zum Aufklären im Umgang mit ihren eigenen personenbezogenen Daten. Da gibt es einen richtigen Artikel sozusagen drin und es steht dort auch richtig drin, dass wir spezielle Angebote für Kinder und Jugendliche machen sollen. Also das heißt, eigentlich hat jede Aufsichtsbehörde sozusagen auf dem Tableau und das auch europaweit. Das kann man schon mal sagen. Und es gibt auch für uns Aufsichtsbehörden bei der EU beispielsweise Möglichkeiten, Gelder zu beantragen, um solche Projekte zu machen. Wir haben jetzt gerade am Laufen noch bis zum Ende dieses Jahres ein EU-Projekt für Familien. Da geht es darum, Familien vor allem mit kleineren Kindern aufzuklären, Hashtag digitale Vorbilder, um das zu machen. Und ansonsten gibt es bei uns schon seit 2012 die Medienscouts MV. Das ist ein reines Jugendprojekt, das finanzieren wir auch als LFDI. Da werden Jugendliche Peers, also es ist ein Peer-to-Peer-Projekt, Jugendliche ausgebildet, ein Wochenende lang in irgendeiner Jugendherberge, in irgendeinem coolen Ort, in MV, mit anderen Jugendlichen aus dem Land. Bekommen unser, sage ich mal, ExpertInnenwissen von der Polizei, vom LKA, von der Suchtberatungsstelle. Es gibt in MV eine Computerspielschule, die sind dabei. Das heißt also zum Thema Games und Kostenfallen. Und natürlich auch wir vom LFDI geben irgendwie unser Wissen weiter, mit dem Ziel, dass die Jugendlichen hinterher selber an Schule ihr Wissen an Mitschülerinnen und Mitschüler weitergeben können. Und das funktioniert super. Genau, wir haben immer irgendwie sehr engagierte Jugendliche, die mitmachen. Und ich habe auch mittlerweile Schulen in fünfter, sechster, siebter Generation, weil natürlich gehen die Jugendlichen irgendwann dann raus aus der Schule nehmen natürlich zwar das Wissen mit und geben, ich glaube, auch gut, nehmen das auch weiterhin in ihrem weiteren Leben mit. Aber es bedarf an Schule natürlich auch dann immer wieder neue Medienscouts, genau, sodass dann immer wieder neue ausgebildet werden. Und das macht super viel Spaß, also das Engagement zu sehen von den jungen Menschen, wie die hinterher praktisch ja Workshops organisieren, also so einen ganzen Tag irgendwie an der Schule oder mehrere Tage so Projekttage organisieren und das Wissen weitergeben. Genau, das haben wir so.
Wie alt sind die Jugendlichen? die das machen?
Die Medien-Scouts sind 8. bis 10. Klasse. Also wir haben jetzt extra gesagt, nicht irgendwie 14, weil das ist natürlich schwierig. Es gibt ja Menschen, die sind dann in der 8. Klasse noch 13 und werden erst 14. Deswegen haben wir gesagt, wir machen das von der Klasse anbezogen, 8. bis 10. Klasse. Genau. Dann arbeiten wir noch mit der Nordkirche hier oben im Norden zusammen. Und es gibt noch ein Protect Privacy für 5. und 6. Klässler, so eine Lernfahrt sozusagen. Das wird unterstützt. Also eigentlich haben wir für jede Altersgruppe irgendwie auch Projekte, genau. Und für die jüngeren Kinder ist es so, dass wir da eben eher an die Eltern gehen und im Pendant zu den Medien-Scouts sogenannte Medien-Guides haben, das heißt Eltern, die im Peer-to-Peer-Ansatz unser Expertenwissen teilen. Ja, und wer sich weiter interessieren dafür oder auch nachgucken will oder auch auf dem Laufenden gerne zum Thema Datenschutz bleiben will, wir haben die Datenschutzaufsichtsbehörden in Deutschland haben im vergangenen Jahr unsere Seite relaunched, www.youngdata.de. Mit Tipps, mit Infos, mit Videos und auch immer wieder News. Wir haben jetzt gerade einen neuen Artikel gemacht, natürlich zu KI und Schule. Was kann ich denn eigentlich einsetzen? Also alles rundherum um das Thema und alles aufbereitet für junge Menschen. Also von daher klickt rein gerne.
Das war erstmal echt viel, aber voll interessant. Also ich konnte daraus jetzt echt einiges mitnehmen und ich denke, das werde ich auch mal ausprobieren, meine Daten anzufragen und ich glaube, das wird interessant. Ich hoffe, ihr konntet auch einiges daraus mitnehmen und wenn ihr mehr zur EU erfahren wollt und warum sie wichtig ist für euch, dann schaut mal auf Instagram oder TikTok vorbei. Da heißen wir Salon5-Unterstrich und mehr Podcasts findet ihr ansonsten bei salon5.org oder auf Spotify. Ciao!
Hey Europa, was geht? Wir machen euch fit für die Europawahl.